Guten Morgen. Ich lade euch herzlich ein, zu einem besonderen Gottesdienst heute Morgen hier dabei zu sein. Und ich kann euch versichern, jeder Gottesdienst, auch dieser hier, steht unter der Zusage, dass der Heilige Geist bei uns ist, wenn wir ihn darum bitten. Und das tun wir gleich. Und wir sind uns seiner Gegenwart bewusst. In diesem Sinne möchte ich gerne euch mitteilen, wir haben einen besonderen Gottesdienst, deshalb, weil wir über viele Veränderungen im Leben von Menschen etwas hören werden und darüber sprechen werden, Berichte hören werden. Und so ist auch das Thema des Gottesdienstes heute gesucht und gefunden. Und wir freuen uns darüber, dass es diese Möglichkeit gibt, über Veränderungen zu sprechen. Und nicht nur bei jedem Einzelnen von uns und seiner Vergangenheit, auch über unser Land hinaus. Wir haben heute besondere Gäste unter uns. Und ihr könnt jetzt gerne raten, was für eine Nationalität das besonders ist heute. Die Dekoration hat sich Mühe gegeben, die Landesfarben dort abzubilden. Rot, Weiß, Grün, was ist das für eine Farbe? Zu welchem Land gehört sie wohl? Ihr wusstet das natürlich, ja klar. Also Iran, wir haben einen Gottesdienst und eine Einsegnung heute hier und eine Vorstellung von neuen Geschwistern. Und wir freuen uns, dass sie aus dem Iran zu uns in die Gemeinde gefunden haben, direkten Weges allerdings nicht. Wir haben auch andere Nationalitäten hier, die besondere Erfahrungen, Veränderungen in ihrem Leben hinter sich gebracht haben. Und das wissen wir aus Nordafrika und aus Westafrika sind Leute hier aus Ägypten und aus Holland. Alle haben sie etwas erlebt und mit allen, auch Korea, mit allen hat Gott etwas Großes getan und das soll eigentlich so ein Thema unseres Gottesdienstes sein. Und weil dazu natürlich kein Deutscher predigen kann, haben wir einen anderen eingeladen als unseren Pastor, nämlich Missionar Jonathan, Entschuldigung, es war gerade ein Hänger. Jonathan ist Missionar der Allianzmission unter Iranern in Deutschland und er ist von Darmstadt zu uns gekommen heute, um uns zu predigen, allerdings auch in Deutsch. Gut, ne? Ja. Ja, ich denke, dass wir einen sehr vollen Gottesdienst haben. Ich will mich bemühen, ihn so bündig wie möglich zu führen, damit wir am Ende auch noch alle zuhören können. Lasst uns mit dem Gottesdienst beginnen. Ich tue das mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir haben das in der Losung heute gelesen, dass Josua auf sein Angesicht fiel und fragte, als er vor dieser unannehmbaren Stadt Jericho stand, was sagt mein Herr seinem Knecht? Und so möchten wir auch heute Morgen zu dir kommen in dieser Erfahrung, ob wir nun vor schweren Aufgaben stehen wie Josua oder vor leichteren Aufgaben stehen, was sagt mein Herr seinem Knecht? Schenk uns, dass wir das hören heute Morgen aus den Worten, die gesprochen werden und gesungen werden, als von dir kommend. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit dir und den Geschwistern. Lass es uns erfahren, dass du gegenwärtig bist, dass du durch deinen Geist zum Glauben rufst und den Glauben stärkst, dass du Kranke ermutigst und Gefangene frei machst von dem, was sie gefangen hält. Wir danken dir, denn du bist gnädig. Amen. Wir wollen ein erstes Lied singen, das heißt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wir haben ein paar Ankündigungen für heute Morgen. Sie oder ihr findet das hier auf dem Begleitzettel. Und ich möchte das nicht wieder vorlesen, was dort steht. Aber doch darauf hinweisen, morgen Abend geht es weiter hier. Da gibt es ein wichtiges Thema, über das ein Bibelabend stattfinden wird. Segnet und flucht nicht. Aggressionen sind manchmal mächtig. Und wir wollen dazu einen Abend hier haben. Zu dem Thema Veränderungen könnten wir auch unter dem Thema unkaputtbar etwas hören. Wenn jemand nicht weiß, was unkaputtbar ist, dann wird es gleich feststellen können. Und ich bitte Pierre Töpfer, darüber zu berichten. Und du bringst noch jemanden mit. Okay, ihr bringt noch jemanden mit.
Ist gut. Ja, letztes Wochenende waren wir mit so ein paar Leuten aus dem Teamkreis und aus dem Crossover auf dem BUJU, Bundesjugendtreffen in Erfurt. Das Thema war unkaputtbar, Glauben, Lieben, Hoffen. Wir hatten eine super Gemeinschaft, sehr viel Spaß, aber neben dem Spaß hatten wir auch ja super Predigten und ich glaube, bei vielen hat sich geistlich auch viel getan. Und deswegen haben wir uns gedacht, jeder von uns kann jetzt mal so einen Satz sagen, was ihm an dem Wochenende am besten gefallen hat oder was ihm wichtig geworden ist. Ich gebe mal an den Rand, ne?
Ja. Ja. Wir hatten eben viel Spaß da. Wir haben die anderen unterhalten, die haben viel gelacht, aber haben meistens nicht mitgemacht.
Ja, wir haben Gott auf verschiedene Weisen neu erleben können. Wir haben nämlich festgestellt, dass er mit uns durch dünn, aber auch durch so dick geht.
Wir hatten eine riesige Zeltstadt mit fast 5000 Leuten und ich habe mich gefragt, ob das bei dem Umzug aus Ägypten ähnlich aussah. Aber es passt ja auch. Wir wollten uns ja auch mit Gott auf den Weg machen in sein neues Land.
Ja, wir hatten eine Predigt zum Thema Hoffen von Ansgar Hörsking. Da habe ich ein Zitat von ihm gehört, was ich jetzt auch nochmal sagen wollte, wo er gesagt hat, Gott hat 6 Tage gebraucht, um den Himmel zu erschaffen und Jesus ist um die Erde zu erschaffen. Und Jesus ist 2000 Jahre im Himmel und schafft unsere Wohnung. Wie genial müssen die werden?
Was mich am meisten am BUJU bewegt hat, war der Worship. Wenn man überlegt, zwischen 5000 Leuten zu sitzen, ganz vorne und dann einfach mal so zuhört. Und das ist einfach der Hammer.
Ja, das ist ein kleiner Teil der Zeltstadt nur. Ja, so Spaß musste natürlich auch sein. Das Angekündigte, wo keiner mitgemacht hat. Durch dick und dünn. Zeigst du noch das Video eben? Also so war der Spaß dann zwischen, also wir haben auch ziemlich laut rumgebrüllt, aber den Ton habe ich mal euch erspart. Das nennt man Geschwisterliebe. Also das sind momentan Alina und Melinda. Davor waren Kai und Felix, übrigens Geschwister, Sven und Felix, Entschuldigung. Und das sind wieder Markus und Sven. Sven hat Probleme beim Aufstehen.
Ja, vielen Dank, dass wir an euren 3 Tagen so kurz teilhaben konnten. Und wir freuen uns gerne mit euch, dass es ein gutes Erlebnis gewesen ist. Wir haben noch etwas anderes Schönes. Wir werden eingeladen. Und Dirk will sagen, warum oder wozu. Ach, Silke auch.
Ja, es war einmal ein kleiner Junge. Und als ich jünger war, habe ich mich sehr darüber geärgert, dass meine Eltern ständig im Garten gearbeitet haben. Und was habe ich mir geschworen oder gesagt? Also wenn ich mal einen Garten habe, dann wird er schön betoniert und grün angestrichen und dann reicht das so. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert. Wir haben einen Garten, er ist nicht betoniert, er ist trotzdem grün und Silke möchte euch dazu einladen.
Ja, einladen möchten wir natürlich als Familie und zwar zum offenen Garten am 13. Juni. Und damit man sich's gut merken kann, fangen wir auch um 13 Uhr an. Wir wollen gerne mit dem Grillen anfangen, jeder so, wie er Zeit hat. Das kann ja über den ganzen Tag gehen, dann gibt es auch Kaffee und Kuchen am Nachmittag, so wie das sonst auch üblich ist. Wir wollen das einfach mal ausprobieren, wir freuen uns auf alle, mit Kleinen und Großen. Für die Kleinen möchte ich sagen, der Garten ist absolut kindersicher. Für die etwas Älteren möchte ich sagen, es gibt auch genug Schatten, weil wir wissen ja, dass die Sonne scheint. Also wir freuen uns ganz doll auf euch am 13. Juni um 13 Uhr. Ist das jetzt hinter uns? Nee, macht nichts. Am Ausgang verteilen wir gleich Karten.
Ja, danke. Ihr habt einen großen Garten, glaube ich, ne? Dann noch als weitere Hinweise, ihr habt in den Fächern die neuen Gemeindeberichte, Gemeindeforum und könnt die gerne mitnehmen. Ihr habt auch die Möglichkeit, am Infotisch draußen nach dem Gottesdienst euch noch zu informieren. Alle diejenigen, die heute zum ersten Mal da sind, möchte ich gerne auch begrüßen bei dieser Gelegenheit und ihnen sagen, wir freuen uns über jeden, der kommt und bei uns dabei sein will. Wir geben Ihnen auch gerne ein Geschenk am Infotisch, wenn Sie sich das dort abholen wollen, eine Tasse, damit Sie daran erinnert werden, dass sonntags morgens hier Kaffee nach dem Gottesdienst angeboten wird, so auch heute. Wir haben dann noch etwas, oder ich möchte noch etwas weitergeben, was nicht so schön ist. Viele von euch wissen, dass Paschas André und Sonja mit Andressa inzwischen in Deutschland sind, weil Andressa sehr, sehr krank ist seit längerer Zeit. Und Andressa bekommt am Montag eine Kur in Hattingen. Und André muss nach Hause, Sonja muss sich um sie kümmern, denn Andressa, die 18-jährige Tochter, ist ja beinahe bewegungsunfähig. Sie kann nicht laufen und nicht essen und muss gefüttert werden mit Brei. Und das ist eine sehr, sehr schwere Situation, nicht nur für sie und die Eltern, sondern eben auch für alle, die das mit angeht und die mit dem Leben auch von Andressa verbunden sind. Wir haben ja auch viele hier, die sie kennen. Ich möchte deshalb ganz kurz auch beten für diesen Fall und ihn vor Gott tragen. Herr Jesus, du bist gegenwärtig in dem Leben von Familie Pascha und auch im Leben von Andressa. Sie hat immer wieder gesagt, sie glaubt an dich und traut dir alles zu, dass du ihr hilfst. Sie bewahrst auf den Tag hin, dass sie bei dir sein wird, wann immer das in ihrem Leben passieren wird. Aber dieses durchtragende Vertrauen durch alle Lebenssituationen, Herr, das lass dir doch weiterhin gegenwärtig sein. Ich bitte dich, Herr, für Sonja, dass sie die Kraft hat, das alles zu tun, was an Pflege erforderlich ist. Und wenn es dein Wille ist, Herr, dann kannst du helfen, dass die Kur zu einem guten Erfolg führt. Wir möchten gerne dich um Gesundheit bitten, Herr. Lass es werden. Wir bitten dich. Amen. Wir wollen jetzt die Kollekte durchführen und die ist bestimmt für die Zwecke der Gemeinde. Ist das wohl richtig? Das ist richtig. Also, wir bitten euch, dass ihr kräftig zulangt in das Portemonnaie und das in die Beutel tut. Wir hören zur Aufmunterung, aber weil wir singen. Wir singen ein Lied. Gott, mein Herr, es ist mir ernst. Extra wegen der Kollekte habe ich das ausgesucht. Kurz, mein Herr, es ist mir ernst, ist manchmal sehr existenziell. Und wenn man aus dem Iran kommt, dann kommt man aus einem der muslimischen Länder, die in den letzten Jahren sehr viel auch Leid über die gebracht haben, die an Jesus Christus glauben. Und ich habe euch mitgebracht, was ich in Idea gefunden habe, im Nachrichtenmagazin der Evangelischen Allianz, dass es dort im April eine Festnahme eines Ehepaares, eines Pastoren-Ehepaares gegeben hat. Und das ist ein Teil der Einschüchterung, die viele Menschen auf dieser Welt erleben. Dieses Ehepaar wird einen Prozess bekommen, dass es jetzt auf freiem Fuße ist, vorläufig seit etwa 14 Tagen, liegt daran, dass sie eine Kaution von 100.000 Euro gestellt bekommen haben. Die hatten sie sicher nicht selber. Ich wollte euch mit dieser Tatsache daran erinnern, dass Menschen in dieser Welt leben, die Jesus nachfolgen, auch dann, wenn es weh tut. Und wir machen uns da keinen Begriff davon. Denken wir doch an die Familie, die im Jemen verschwunden ist, vor über einem Jahr, und deren zwei Töchter jetzt wieder freigelassen worden sind. Und sie sprechen jetzt Arabisch untereinander. Sie sind wieder in Dresden, aber die Eltern, die kennt man nicht, die weiß man nicht, wo sie sind. Oder vor 3 Jahren war es in der Türkei, in Malatya, dass 3 Männer ermordet worden sind, nur weil die Mörder gedacht haben, sie können auf diese Weise verhindern, dass das Evangelium von Jesus Christus verbreitet wird. Es ist schon ernst mit unserem Glauben. Und wir haben es gut und wir können frei darüber reden und freuen uns, dass wir frei bekennen können. Vielleicht kann uns Jonathan so ein bisschen darüber auch berichten, wie die Arbeit unter Iranern in Deutschland ist und was der Hintergrund im Iran dazu ist. Darf ich dich bitten, dass du nach vorne kommst? So, wir begrüßen ihn, ich denke auch gerne mit Beifall. Du kannst dich kurz vorstellen und deine Multinationalität sicher noch ein bisschen beschreiben.
Ja, guten Morgen erstmal. Ich bin gebürtiger Perser, wohne seit 30 Jahren hier in Deutschland. Bin verheiratet mit einer Chinesin aus Indonesien. Man kann sich vorstellen, 2 süße, hübsche Kinder kommen natürlich zustande. Da wird ein Bild nachher gezeigt von denen. Ja. Und ja, Tim, unser Sohn, ist 11 Jahre alt und Cara, unsere Tochter, ist 9 Jahre alt. Bin Missionar der Allianzmission. Seit 25 Jahren stehe ich in vollzeitlichem Dienst hier. Bin Pastor 2 persische Gemeinden. Einmal in Darmstadt, wir treffen uns in der FEG Darmstadt, und einmal in Nürnberg. In der FEG Nürnberg treffen wir uns. Ja, soweit, ja. Denke.
Dann macht ein Bericht.
Ja, gut, okay. Vielleicht zu den Geschwistern, die inhaftiert waren. Es gibt ja etliche iranische Christen, die in Haft sind. Von manchen kennen wir die Namen, von manchen nicht, aber man kann immer wieder daran denken und für sie beten. Es gibt eine große Erweckung unter Perser. Vor 30 Jahren in Schachzeit hat man mit 0,2% Christen gerechnet, davon 90% christliche Minderheiten. Heute rechnet man mit 10% Christen im Iran, also 5-mal so viel wie in Deutschland. Von 70 Millionen Einwohnern sind etwa 7 Millionen Christen. Alles nach der Wende, alles nach dem Islam und islamische Revolution zustande kommt. Darf ich bitten, die Bilder? Ja, dieses Plakat habe ich irgendwo in Norddeutschland gesehen und dachte, das muss ich unbedingt aufnehmen. und nur dein Nachbar, ein Ausländer, bin selbst in Deutschland zum Glauben gekommen, nicht im Iran. Davon werde ich in der Predigt mehr erzählen. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, in unserer Muttersprache die Iraner, die Ausländer hier in Deutschland, das Evangelium weiterzugeben. Ja. Persien, ein Ausdruck von einem Land, wo wir vor 2700 Jahren in der Bibel lesen, ein ganz althistorisches Land, ja, ein Land fünfmal so groß wie Deutschland, und da leben etwa 40 ethnische Gruppen mit eigenen Sprachen. Die Hauptsprache ist Persisch, jawohl. Ja, ein Land sehr muslimisch geprägt, besonders auch sehr schiitisch geprägt. Etwa 90% der Iraner sind schiitisch. Das sind noch extremer als Sunniten, noch fanatischer als Sunniten. Und davon leben so viele im Iran. Ja, ein Land mit einer sehr schönen Landschaft, mit etwa 50 Grad Temperaturunterschied. Also dort, wo ich in Südwesten von Persien gelebt habe, haben wir Sommer 55 Grad plus gehabt. Letzten Sommer habe ich in Google geschaut, 64 Grad. Also 50 Grad Temperaturunterschied, solche Schneemassen gibt es, ja. Und solche Trockenheiten, zwei große Wüsten in der Mitte Persien, ja. Sehr schöne Landschaften, aber auch das ganze Gemüse und was man braucht, wird ganzjährig von, also im Sommer von Norden, im Winter von Süden besorgt. Ja? Ein Land, der sehr durch seine Ölreserven auch bekannt ist. Ja, nächstes. Ein Land, der sehr muslimisch geprägt ist, aber auch sehr viele muslimische Pilgerorten, Pilgerstädte sind da, wo Schiiten nach Iran kommen, um zu pilgern. Ja. Ja, das sieht man in Nordosten Persien. Unter so einer Kuppel ist so ein goldener Käfig, wo natürlich das Grabmal von diesem Imam ist. In der Hoffnung kommen die Muslime, und da oben sieht man so eine Spalte, wo kein Glas ist, man kann Geld und sein Bittgebete hineinwerfen, in der Hoffnung, dass Gott ihre Gebete erhört. Ja. Es gibt auch christliche Gemeinden und Kirchen im Iran. Wie gesagt, zwei große christliche Minderheiten, Armenen und Assyren, lebten im Iran. Und die sind natürlich für sie als religiöse Christen, ja. Ja, ein Land, wie gesagt, der sehr alte Geschichte hat, hier einige Ruinen von Pasargad, ja, einfach weiter, genau. Ruinen von Pasargad, hier die Grabmal von Kuros. Hier, halt, da ist, der nächste bitte. Ja, da ist der Grabmal da unten in der Stadt Hamadan, Grabmal von Esther und Mordechai. Und da oben sieht man der Schloss von Esther und Perserkönig, ja. Aber auch eine andere Persönlichkeit von Altem Testament, nämlich Daniel, lebte ja in der Stadt Shusha. Hier sieht man sein Grabmal, der wurde als ein muslimischer Prophet einkassiert, ja. Ja, eine gute Möglichkeit, das Evangelium weiterzugeben, war natürlich sogenannte Hospital Arbeit, also christliche Krankenhäuser, wo die Christen versuchten, also ausländische Christen, die kamen als Missionare, versuchten das Evangelium weiterzugeben. Ja. Dann kam die Revolution im Iran, ja, und konnte man solche Verse aus dem Koran auf vielen Moscheen lesen. Da oben ein Koranvers, in der Mitte in Persisch übersetzt und da unten in Englisch. Ich versuche es in Deutsch zu übersetzen. Wer aus Islam eine andere Religion hat, von ihm wird nicht angenommen, und er wird in jüngste Gericht von denen sein, der verloren hat. Ja. Ja, dann gab es solche Bilder überall, kurz nach der Revolution. Hier sieht man ein Aufseher, der Aufseher von freie evangelische Gemeinden oder evangelikalen Gemeinden, Bruder Heik, der war 92 hier in Deutschland, hat uns bedient und Anfang 93 wurde er hingerichtet. Ja. Da begann auch 85 die Arbeit unter Iraner extra, ISA, heißt internationale Studentenarbeit, wo ich angefangen habe in Deutschland das Evangelium weiterzugeben. Ja. Durch Büchertisch versucht man persönliche Kontakte aufzunehmen, um das Evangelium unter Perser weiterzugeben. Ja. Solche Bücher ziehen auch sehr viele Deutsche, weil die denken, das ist ein muslimischer Büchertisch, da versuche ich dabei auch viele Deutsche das Evangelium weiterzugeben in der Stadtmitte. Ja. Das war die erste Freizeit 1985, Anfang 85 in der Nähe von Frankfurt. Ja. Hier sind unsere nächste Veranstaltung, das ist die Gemeinde in Nürnberg. Ja. Ja, Zeugnis geben und die Leute natürlich taufen ist ein sehr wichtiger Bestandteil. Da in dem letzten Bild war ein afghanischer General, der zum Glauben kam. Ja. Und nächstes Bild sieht man von der iranischen Gemeinde in Darmstadt, wo wir die Leute getauft haben. Ja. Hier war unsere letzte Taufe in einem See. Ja. Die erste Gemeinde, die 87 in Heidelberg zustande kam, und dort haben wir das erste Bild gemacht von der Arbeit. Ja. Und das sind natürlich die nächsten Veranstaltungen in Nürnberg. Jawohl. Ja, einfach weiter. Ja. Eine mühsame, ja, ganz schwierige Arbeit, unter Perser zu arbeiten, wie diese steinige Boden. Man denkt, also da wird nichts zustande kommen, doch es ist Gottes Gnade, dass Frucht dasteht. Jawohl. Das ist meine Frau und die zwei Kinder. Herzlichen Dank.
Ja, ich habe die Freude, dass ich euch ankündigen kann, dass wir eine Familie gleich in die Gemeinde aufnehmen wollen. Es gab ein Gemeindeaufnahmegespräch und wir wollen die Familie jetzt mal nach vorne bitten, Familie Chinakash. So, hallo zusammen. Sharam, darf ich dich bitten? Die Familie ist ein bisschen ängstlich, sich in Deutsch auszudrücken, weil sie meint, dass sie eure Sprachverständnisse vielleicht nicht ganz erfüllen könnte. Aber so ein paar Fragen darf ich schon noch stellen. Und dann erkläre ich den Rest. Sharam, kannst du deine Familie vorstellen und sagen, wer was ist und seit wann ihr hier seid?
Ja, ja, erstmal guten Morgen. Und ich hätte gerne erstmal Entschuldigung sagen, weil ich kann nicht so gut durchreden. Ja. Danke. So, ich war erster Tag seit 2000 in Deutschland. Wir sind zusammengekommen. Und erste Worte habe ich schon gelernt. Das war anerkannt oder abgelehnt. Das war sehr wichtig für mich. Und ich verstehe nicht ein Wort auf Deutsch und die Bekannte oder die andere Iraner hat zu mir gelernt, wenn du einen Brief bekommst wegen der Aufenthalt in Deutschland, wenn es steht anerkannt, ist sehr gut, wenn abgelehnt ist das, ist schwierig. Du musst anders denken. So, wir waren ersten Tag in Dortmund, Hauptbahnhof zusammen und von Hauptbahnhof haben wir rausgekommen, gegenüber die Treppe hochgegangen. Kommt eine Kirche und meine Frau sagt, Jesus, damals war Jesus für uns eine Profi, weil wir waren seit 2000 Muslim. Und meine Frau sagt, Jesus, hier ist dein Gebiet und ich bete, wir sind alleine und was etwas für uns, weil wir können nicht anders machen. Und nach 2-3 Tagen haben wir ein Interview gehabt im Bundesamt. Und danach haben wir, nach 7 Tagen, haben wir erste anerkannt bekommen. Ja. Ja, und bei ersten Mal auf Name Jesus haben wir diese Anerkennung bekommen. Und damals in Muslimisch war, ich habe keine anerkannt, immer abgelehnt. Ne? Und danach langsam haben wir, ich bin zum Sprachkurs 6 Monate, mein Kinder Sascha und Jascha zur Schule gegangen. Und meine Frau Gila immer zu Hause. Und danach, langsam, ich habe eine Bekannte, war in Deutschland, hat zu uns gekommen. Damals hat vor uns Christ geworden und hat zu uns empfohlen, zum Christ werden. Und wir haben versucht, im Internet, bei Bücher gelesen und so ein bisschen Information bekommen. Und langsam, seit 2005 April, in eine kleine Stadt, irgendwo bei Oldenburg, das war, glaube ich, Name Lempoide, bei Pastor Kala, haben wir zusammen Familie getauft. Und wir sind Christ geworden. Das war zweite anerkannt. Und wir sind seit 2005 haben wir wieder geboren. Das war eine sehr gute Geburt und ja, geistlich, ja. Und jetzt, heute ist dritte anerkannt. Ich danke von Jesus und euch. Haben sie dritte Anerkennung mir gegeben und haben sie uns genommen, aufgenommen. Danke.
Ja, wir freuen uns. Ich frage dich nichts, okay. Versprochen. Ja, es ist eine wunderbare Geschichte. Sie kamen eben vor 10 Jahren hier an in Deutschland und nach 5 Jahren waren Sie gläubig und haben sich taufen lassen, weil Gott Ihnen das möglich gemacht hat. Gila hat uns erzählt, dass Sie im Internet einen Gottesdienst auf Persisch gehört hat und da wurde eine Adresse eingespielt, wo man ein Neues Testament bestellen konnte und sie hat das getan. Und sie war eine sehr strenge Muslimin. Sie hat mehrfach den Koran gelesen und sich daran gehalten. Und dann hat sie Matthäus 1 gelesen und als sie Matthäus 5 kam, da wurde es schon anders. Und bei Matthäus 6 hat sie gesagt, Jesus ist der Herr. Und sie hat ihre Familie zusammengerufen und gesagt, ich habe etwas gefunden, das müssen wir verstehen, das müssen wir lernen. Und hier ist Gott und nicht woanders. Und so kamen sie dazu, dass sie sich gefragt haben, ob das Ganze, was sie erlebt haben, nicht auch ein Weg Gottes ist, eine große Veränderung in ihrem Leben. Und nun ist Gila so weit, dass sie sagt, sie möchte gerne einen Hauskreis in unserer Gemeinde machen für Iraner. Und das ist tatsächlich schon passiert. Und wir möchten euch gerne mal nach vorne holen. Könnt ihr euch dann mal nach vorne begeben, damit wir mal sehen, wie groß der Hauskreis ist? Ja, es ist eine Demonstration, finde ich, wie schnell etwas werden kann, wenn Gott etwas angeschoben hat. Und ich freue mich darüber und alle die jetzt hier sind, wollen wir gerne Gottes Segen wünschen für das Treffen hier im Haus. Nicht, dass das Haus heilig ist, aber der Herr, der verkündigt wird, ist heilig und ihr könnt heilig sein. Ja, das, Dankeschön. Fehlt noch eine? Ah, ja, natürlich, ja. Guten Morgen, du bist auch dabei, ja. Ja. Das war einfach nur für euch, damit ihr wisst, was im Haus passiert. Und mittwochs trifft man sich von 3 bis 7, so ungefähr. Mittwochs, ja? Von 4 bis 7. Wer Iranisch lernen möchte, ist euch herzlich gerne eingeladen. Dankeschön. Wir wollen jetzt noch für Familie Chinakash beten und insbesondere auch Gila segnen für ihren Dienst als Hauskreisleiterin hier in der Gemeinde. Und das macht Raimund. Wir werden dann gleich anschließend die Anbetung haben. Und diese wird auch zweisprachig sein, Deutsch und Iranisch. Das ist etwas Besonderes heute, nicht wahr?
Ja, ich konnte am Mittwoch euch als Familie auch kennenlernen. Dort hatten wir ja das Aufnahmegespräch. Jürgen hat sie eben vorgestellt zur Aufnahme. Das wird beim nächsten Abendmahl dann auch passieren. Die ganze Familie dürfen wir in die Gemeinde aufnehmen. Das ist wunderbar. Aber jetzt freue ich mich einfach, dass ich für dich, Gila, noch beten darf. Ja? Und für deine Arbeit. Vater im Himmel, wir freuen uns sehr über das, was du getan hast an dieser Familie. Und dass du Gila gefunden hast. Und dass du ihr die Freude gegeben hast, das weiterzugeben an ihre Familie und dass du die ganze Familie gefunden hast. Und dass sie erkennen konnten, Herr, dass du nicht nur ein Prophet bist, sondern dass du wirklich der einzige Weg bist zum Vater. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Herr, und es ist ein Wunder, dass du uns sowas zeigst, dass dein Geist uns das erkennen lässt. Herr, wir wollen dir herzlich danken für Gila, dass du ihr die Freude gegeben hast, das weiterzugeben. An die Familie, aber auch an den Hauskreis. Und dass ihr das so wichtig geworden ist, dass du wirklich der Weg und die Wahrheit und das Leben bist. Und wir wollen dich bitten, dass sie das immer weiter erkennt und dass sie ganz tief verwurzelt ist und immer tiefer verwurzelt wird in deiner Liebe und in der Erkenntnis, dass du ein großer, herrlicher Gott bist, der uns so sehr liebt. Herr, wir danken dir, dass wir das sehen dürfen. Und wir danken dir, dass wir das anderen Menschen weitergeben können. Segne du Gila dabei, lass sie immer mehr lernen, sodass sie es immer besser weitergeben kann. Ja, sie sucht auch noch einen Weg, wie das passieren kann, dass sie besser von dir lernen kann. Wir bitten dich, dass du ihr da auch hilfst und einen klaren Weg zeigst. Ja, und so bitten wir dich jetzt um deinen Segen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dir, Gila, und mit deiner Familie und mit deinem Hauskreis. Amen. Gott segne euch.
خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و میآید بود پر از جلالت آسمان و زمین سزاوار 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 ای بره خدا که خون خود را فدا کردی از همه غم‌های جهان مردم را خریدی سزاوار برکت سزاوار حرمت سزاوار جلال سزاوار قدرت سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکر گذاری. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و میآید، بود پر از جلالت آسمان و زمین. سزاوار 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 ای بره خدا، که خون خود را فدا کردی، از همه قوم‌های جهان مردم را خریدی. سزاوار برکت، سزاوار حرمت، سزاوار جلال، سزاوار قدرت، سزاوار پرستش، سزاوار ستایش، سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکر گذاری، سزاوار تمام دلم، سزاوار تمام جانم، سزاوار تمام فکرم، سزاوار تمام قدرتم، عیسی تو بود و نبودم هستی، دار و ندارم هستی، تو سزاوار هستی ای منجی من، ای حیات من، ای صخره من، تو عیسی هستی. قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق، که بود و هست و میآید، بود پر از جلالت آسمان و زمین، بود پر از جلالت آسمان و زمین.
Zweisprachig und ich bitte uns einfach dazu aufzustehen, euch dazu aufzustehen. Ich denke, die Zeit, wenn die Lieder persisch gesungen werden, dann haben wir einfach Zeit, auch nochmal vielleicht eigene Worte mit einzuführen, auch in Gedanken. Ja, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Wer könnte seine mächtigen Taten alle aufzählen? Wer könnte ihn jemals genug loben?
Amen. چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم، تا تو را بینم، چشمان قلبم را بکشا، چشمان قلبم بکشا تا تو را بینم.
Ja, der erste Satz, den wir in Johannes Evangelium von Jesus lesen und hören, ist eigentlich eine Frage. Ich weiß nicht, wem aufgefallen ist, Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 38. Das sind zwei junge Leute aus dem Schülerkreis Johannes der Täufer, die Jesus nachfolgen wollen. Und auf einmal wendet Jesus sich zu ihnen und stellt ihnen eine Frage. Jesus fragt sie, was sucht ihr? Nicht zufällig steht diese Frage ganz am Anfang der öffentlichen Wirksamkeit Jesu Christi. Diese Frage, was sucht ihr, ist nämlich die Grundfrage unseres Lebens. Das, was mein Leben, was dein Leben beschäftigt und beeinflusst. Unsere ganze Lebensmotivation hängt von dieser eine Frage, was Jesus hier stellt. Was sucht ihr? Oder ganz persönlich heute Morgen möchte ich dich fragen, was suchst du in deinem Leben? Wir alle sind Suchende. Wir suchen nach etwas und wo diese grundlegende Suche in mein Leben, in dein Leben aufhört, da kehrt Gleichgültigkeit und Faulheit in unser Leben ein. im Mittelpunkt unseres Lebens steht diese zentrale Frage, was Jesus hier stellt. Und jeder von uns, der heute Morgen hier sitzt, kann diese Frage ganz anders beantworten. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten. Für viele Asylanten, die in Deutschland leben, egal aus welchem Hintergrund, heißt das anerkannt oder abgelehnt. Ja, das beschäftigt den Mensch, der ist nach der Suche wirklich eine Antwort bekommen. Und so können wir jetzt weitergehen. Ich kann in meinem Beruf, du kannst in deinem Beruf nach Erfolg suchen. In meinem Studium nach Erfolg suchen. Mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin, Anerkennung suchen. Ich suche nach Bestätigung in meinem Leben. Ich habe bestimmte Fragen, die mich immer wieder neu beschäftigen. Auf diese Fragen möchte ich gerne eine Antwort bekommen. Ich habe bestimmte Wünsche in meinem Leben. Die möchte ich gerne erfüllt bekommen. Ich suche nach Bewältigung meines Lebens. Es gibt im Leben jeder einzelne von uns bestimmte Fragen, die uns jeden Morgen neu beschäftigen. Auf diese Fragen möchten wir eine Antwort bekommen. Mit diesen Fragen möchten wir fertig werden. Doch nicht nur die Frage, was Jesus hier stellt, was sucht ihr, sondern auch eine Frage, was ich heute Morgen stellen möchte. Wo sucht ihr? Ich kann in meinem Beruf nach Erfolg suchen, bei meinem Ehepartner, Freunde, Verwandte, Kinder, Eltern, Mitarbeiter, Nachbarn. Und jetzt kann man einfach weitermachen. Nach Anerkennung suchen. Ich kann durch verschiedene Erlebnisse nach Befriedigung suchen. Ich kann durch verschiedene Methoden, die heute auf Psychomarkt angeboten werden, aufkommende Fragen und Probleme zur Bewältigung versuchen. Hier im Text lesen wir, dass diese zwei junge Leute bei Jesus gesucht haben. Und letztendlich haben sie auch Jesus nachgefolgt. Und diese Frage hat mich auch persönlich bewegt, bis ich in Jesus Christus die Antwort bekommen habe. Und das möchte ich ein bisschen ausführlich erklären. Ich wurde ja mit Jonathan vorgestellt, ohne Nachname natürlich. Und das passt eigentlich zu einem Perser nicht. Dieser Name ist ja biblisch. Mein muslimischer Name oder persischer Name heißt Hassan. Komme aus dem Iran, ein Land, der letzte 30 Jahre Schlagzeilen gemacht hat, wegen seines Fanatismus, wegen seiner Religiosität. Noch dazu kam ich in so eine Familie zum Leben. Und wenn ein Baby in eine muslimische Familie zur Welt kommt, wenn er ein paar Tage alt ist, werden in seine beiden Ohren Koranverse gelesen. Und dann heißt es, der ist ein Moslem. Und man versucht im Laufe seines Lebens natürlich, diese neue Moslem mit der Identität des Islam bekannt zu machen. Zu Hause, aber auch in der Schule. Wer ist überhaupt Allah? Ein unpersonaler, unpersönlicher Gott, mit dem du keine persönliche Beziehung haben kannst. Sünde? Nur ein Fehler. Vorsicht, Fehler kann man auch irgendwie beseitigen. Und das heißt, so viel wie du Böses, also Fehler am Tag getan hast, versuch mal Gutes zu tun, dann wird Allah alles unter Teppich kehren. Da es kein Mensch weiß, wie viel er am Tag Böses und wie viel er am Tag Gutes getan hat, da ist keine Heilsgewissheit da. Auch wenn man einen 90-jährigen Muslim, der sein Leben lang fromm gelebt hat, fragt, gehst du jetzt in Paradies? Sagt er, Inshallah. So Allah will, weiß ich nicht. Doch noch etwas anderes, in diese trockene Religion, laut Koran heißt das, nimm Kontakt zu Dschinn auf, sagt Allah im Koran, oftmals. Das heißt, okkulte Beziehungen, okkulte Praktiken, Gang zu Wahrsage ist ganz normal, dass man dort die Sachen holt, was man geistlich braucht. So habe ich gelernt, als ein guter Moslem bei dem Elternhaus und in der Schule alles, was zu erkennen über Islam gab, zu nehmen und auch religiös zu leben. Als ich etwa 15 Jahre alt war, das war die Alter, die man mich als Muslim, als Mann so gekennzeichnet hat, wo wir als Familie hingingen, wurde meine Hand geküsst. Und das hat mich noch mehr bestätigt, Mensch Hassan, du bist auf dem richtigen Weg. Meine Kenntnisse über andere Glaubensrichtungen, also Judentum und Christentum, war nur das, was im Koran stand. So habe ich gelernt, diese Menschen mit einer anderen Sicht zu betrachten, aber auch zu begegnen. Als geringer, unreiner, unbedeutsamer und Gegner meiner Person. Wie ich erwähnte, es gab bei uns ja christliche Minderheiten, auch in der Schule. Wenn ich einem armenischen Mitschüler die Hand gegeben habe bei der Begrüßung, war ich sofort auf der Toilette, um 7-mal meine Hände zu waschen. Meine Hände waren unrein geworden. So habe ich versucht, so gut wie möglich mein Glauben auszuleben. Obwohl ich mir sicher war, dass ich zu den besten Religionen dieser Welt angehöre, trotzdem musste ich erkennen und bekennen, dass eine Unruhe, eine Aggressivität, ein Hass und Traurigkeit tief in mein Leben verwurzelt war. Und ich wusste nicht, warum. Einige Monate nach der Revolution 1980 bin ich nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Man muss sich vorstellen, wie man die Bilder von Frauen im Iran jetzt sieht. Damals liefen noch die Frauen mit kurzen Hosen. Ganz anderes. Und als ich hier nach Deutschland kam, brauchte man ja kein Visum, gar nichts. Es begann in meinem Leben ein neues Zuhause. Neue Kultur, neue Menschen, neue Umgebung. Und je länger ich in Deutschland war, wollte ich diese neue Zuhause natürlich kennenlernen. Es gab unheimliche Eindrücke. Eins ist mir tief hängen geblieben. Einige Monate nachdem ich in Deutschland war, es war Mitte November, Dezember 1980, auf einmal habe ich gesehen, dass die Straßen viel schöner ausgesehen haben. Die Bäume waren richtig beschmückt mit Lampen, die Straßen waren voller, fast jeder, der an mich vorbeilief, war richtig bepackt mit Tragetaschen. Jeder versuchte, das Beste für den anderen zu kaufen. Für mich sah alles sehr lustig und schön aus, doch es herrschte auch viel Hektik. Von Advents- und Weihnachtszeit habe ich keine Ahnung gehabt. Ich wusste nur, dass die Europäer irgendwann Silvester haben. Das war die einzige Erkenntnis, die ich hatte. Und deshalb so eine Unruhe. Dann kamen die Weihnachtstage. Damals 1980 war der erste Weihnachtstag ein Mittwoch, der zweite ein Donnerstag. Und bei der ersten Weihnachtstag, früh am Morgen 9:30 kam ich raus, um einkaufen zu gehen. Sie lachen. Es war alles leer. Kein Mensch auf die Straßen, obwohl letzte zwei Nächte schon so voll war. Kein Geschäft war auf. Bin zwei Straßen weitergegangen. Nein, es war alles zu. Und es herrschte auf einmal auf mich eine tiefe Einsamkeitsgefühl, wie ich noch nie zuvor erlebte. Es war sehr grausam. Grausamer als die Kälte, die ich in Deutschland zum ersten Mal kennengelernt habe, denn wie ich erwähnte, bei 55 Grad Hitze und im Winter plus 15, auf einmal Minustemperaturen und Schnee zum ersten Mal in meinem Leben, das war auch grausam, aber dieses Einsamkeitsgefühl war unbeschreiblich grausam, dass ich angefangen habe, diese zwei Tage zu hassen. Ich lebte mitten in ein christliches Land, damals konnte man noch sagen, und es war kein Mensch, um mir zu erzählen, was eigentlich in diesen zwei Tagen los ist. Ich habe angefangen, diese zwei Tage zu hassen, und dachte, Mensch, in 11 Monaten ist wieder Dezember, also ich muss was dagegen tun. Und ich habe angefangen, mein Muslimsein, mein Iranersein neu in Deutschland zu beleben. Ich suchte nach etwas. Mindestens habe ich erkannt, dass irgendwas mir fehlte. Und wenn ich durch meinen Dienst mit vielen Iraner und Muslimen spreche und frage, weißt du, warum wir Weihnachten feiern? Die sagen nein. Ja, seit wann bist du in Deutschland? Manche seit 5, manche seit 10 Jahren. Und stellen Sie sich mal vor, es war kein Mensch, um Ihnen zu erzählen, was eigentlich Christen mit Weihnachten meinen. Doch nicht nur Ausländer heutzutage, wenn man einen deutschen Teenager fragt, weiß auch nicht, warum Weihnachten gefeiert wird. Und das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung als Christen, mindestens diese Zeit hinzugehen und Menschen über Jesus Christus, über Weihnachtsbotschaft zu sprechen. Ich habe angefangen, für Islam aktiv zu werden, zu missionieren. Egal, ob ich Ausländer, Perser oder Deutsche gefunden habe, habe ich über Islam gesprochen. Ich habe erkannt, dass irgendwas mir fehlt, ein Vakuum da ist. Dieses Vakuum wollte ich irgendwie erfüllen. Ich wollte durch religiöse Werke sündentilgende Kraft für mich zu erlangen. Irgendwie mein Gewissen zufriedenzustellen. Hasan, jetzt hast du was für Allah gemacht. Durch verschiedene religiöse Stütze versuchte ich einen Halt für mein Leben zu bauen. Durch verschiedene religiöse Werke versuchte ich irgendwie einen Sinn für mein Leben zu erlangen. Doch je aktiver ich wurde, wurde diese Vakuum, diese Hoffnungslosigkeit in mir immer größer und größer. Eine ganz bekannte Persönlichkeit von Neues Testament, die wir sehr gut kennen und oftmals vielleicht auch darüber gepredigt wurde, ist die Zachäus. Der Zachäus aus Lukas 19, Vers 1 bis 10, der war nicht nur ein Zoller, sondern der war ein Oberzoller. Der hat alles gehabt, was man sich heute nur vorstellen konnte. Doch Zachäus suchte eine Begegnung mit Jesus Christus. Der hat auch wahrscheinlich erkannt, dass irgendwas ihm fehlte. Nicht nur innerlich sollte Zachäus wie ich ausgesehen haben, sondern laut Bibel, der war zufällig auch klein, heißt es von Körpergröße, also äußerliche Ähnlichkeiten genauso. Und ich muss sagen, ich war reich. Reich an Religion, reich an religiöse Werke und trotzdem musste ich erkennen und bekennen, dass ich eigentlich nichts besitze. Zachäus hat viel mehr Sicherheit gehabt und Geld, als wir uns nur vorstellen konnten. Trotzdem hatte er erkannt, dass er arm ist, dass er leer ist, dass er nichts besitzt. Und wenn wir unsere geistlichen Augen für einige Momente öffnen, sehen wir rings um uns, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, wie viele Menschen sich auf solche Reichtümer bauen, ihre Leben darauf bauen. Entweder menschliche Fähigkeit, Verstand, Geld, Komfort, Reichtum als eine Festung betrachten und begegnen, ja, und ihre Leben darauf bauen. Zachäus hat erkannt, dass kein anderer Halt außer Jesus Christus, dem lebendigen Sohn Gottes, mir mein Herz, der nach Stille und Frieden sucht, stillen kann. So musste ich erkennen, dass all meine religiöse Eifer mir nicht helfen kann, sondern eine Begegnung mit Jesus Christus. Von 1981 bis 1983 habe ich in Pirmasens, in der Nähe von Kaiserslautern, eine Ausbildung gemacht als Schuhtechnikermeister, also Kontrolleur für Schuhfirmen. Und danach habe ich meinem Vater einen Brief geschickt. Schick bitte mir eine Flugkarte, ich werde zurückkehren. Ich bin mit meiner Ausbildung fertig. Als ich den Brief weggeschickt habe, habe ich gedacht, warum soll ich eigentlich hier nicht studieren? Eigentlich ist das unmöglich. Die Ausländerbehörde wird mir keine Aufenthaltsgenehmigung geben, weil ich jetzt eine abgeschlossene Ausbildung habe. Aber probieren schadet nicht. Habe ich mich an über 20 verschiedenen Universitäten beworben. Übrigens, ich wohnte hier in der Nähe, in München-Gladbach. Und alle Universitäten haben abgesagt, außer Technische Universität Darmstadt. So bin ich nach Darmstadt gekommen von Pirmasens, habe die Aufnahmeprüfung bestanden und dann suchte ich eine Wohnung. Und damals, Ende 83 natürlich, gab es sehr viele Möglichkeiten, eine Wohnung zu bekommen. Bei dritter Möglichkeit kam ich in einem Haus, ein Riesenhaus, dort wohnten vier Generationen von einer einzigen Familie, eine deutsche Familie, in dem Haus. Und der alte Hausbesitzer hat mit mir 3 Stunden lang über Gott gesprochen. Am Ende hat er gesagt, Hassan, du kriegst die Wohnung. Da habe ich gesagt, gut, es war ein sehr schönes Appartement. Alles drin war für 300 Mark, was will man noch mehr? Also bin nach Darmstadt umgezogen. Als ich einige Tage dort war, kam er zu mir und sagte, Hassan, wir sind Christen. Habe ich gesagt, ganz Deutschland, ganz Europa sind Christen. Dann sagte er mir, nein, wir sind wiedergeborene Kinder Gottes. Na, mit diesen 2 Begriffen konnte ich gar nichts anfangen. Und dann sagte er zu mir, ich möchte dich zum Gottesdienst einladen. Ich habe gedacht, oh wow. Als ich die Hand gegeben habe, habe ich 7 Mal meine Hände gewaschen. Wenn ich einen Gottesdienst besuche, wahrscheinlich muss ich ein Vollbad nehmen. Aber ich dachte, naja, es war bei uns eine Sitte, vielleicht ist das noch, weiß ich nicht. Aber wenn ein älterer Mensch dich um etwas bittet, lehnst du nie ab, das ist unhöflich. Also eine gute Möglichkeit für unsere ältere Geschwister, Mitte unter uns, Muslime zum Gottesdienst einzuladen. Höflichkeitshalber werden sie nicht Nein sagen. Also nutzen Sie die Möglichkeit, bald ist Sommer. Also wenn Sie Grillfest haben, gerne Muslime einladen, ohne Schweinefleisch. Also ich konnte gar nichts tun. Ich habe gedacht, naja, einmal schadet nicht. Ich habe seine Bitte bejaht. Die Gang bis zum Gottesdienst war sehr kurz. 10 Sekunden. Ich wohnte auf dem Erdgeschoss. Eine Etage höher war diese Gemeindesaal. Also 16 Treppen hoch und war ich drin. Über meinen Kopf wurde jeden Sonntag Gottesdienst gefeiert. Und der hat neben sich für mich einen Platz reserviert. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in einem christlichen Gottesdienst. Ich habe mich zwar brav hingesetzt, aber ganz neugierig habe ich gesehen, dass Menschen für Gott singen, wie wir heute Morgen auch getan haben. Das hat mich persönlich angesprochen. Der als guter Moslem hat mich geschlagen, geweint, getrauert. Je mehr Trauer, desto bessere Chancen, Allah wohlgefällig zu werden. Und jetzt sehe ich, dass Menschen für Gott singen. Das hat mich angesprochen. Dann kam die Gebetszeit, konnte ich erleben, wie ganz unterschiedlich und ganz persönlich jeder für sich gebetet hat. Die haben ja die Augen zugehabt, ich habe aufgehabt, konnte sehen, wer da betet. Und dachte, Mensch, das ist doch ein Unterschied, wie ich damals als ehemaliger Moslem, ja, 17 Mal dieselbe Kapitel, also Suren aus dem Koran, auswendig in arabischer Sprache, also fremde Sprache, lernen müsste und Ritual abgeben müsste. Und jetzt sehe ich, dass die Leute ganz persönlich zu Gott beten. Dann kam der Predigt. Predigt war über ein einziger Vers, Johannes 14, Vers 6. Wo Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Während der Predigt habe ich mich fest an den Stuhl gehalten, dass ich nicht aufstehe und dagegen was sage, aber nach dem Gottesdienst war ich die Erste, die an dem Pult war, und habe ich dem Prediger gesagt, ich glaube, dass Christentum auch eine Religion ist wie jedem anderen, aber Islam ist der Beste und Höchste. warum hast du so gepredigt? Ich will mit dir diskutieren. Die Arme kam in Verlegenheit und sagte, ja, das können wir tun. Aber noch eine Etage höher ist ein Hauskreis. Also 6 bis 8 Leute treffen sich jeden Dienstagabend. Ob ich nicht bereit bin, hinzugehen und meine Fragen loswerden. Da habe ich gesagt, das werde ich tun. Also alles in einem Haus. Ja, so ein Privileg hat nicht jeder. Und ich habe gesagt, gut, ich werde das tun. Ich habe meinem Vater geschrieben, brauchst keine Flugkarte zu schicken. Ich bleibe in Deutschland, aber schicke unsere muslimischen Bücher. Ich diskutiere mit Christen und will ihnen die Wahrheit zeigen. So hat es mindestens begonnen. Nochmal einige Tage danach kam ich ganz neugierig in diese Gemeindesaal. Die Tür war ja auf. Und neugierig habe ich jedes Instrument und was weiß ich begutachtet. Und dann, es war so ein kleiner Schrank mit einem Bücherregal drauf. 10, 15 Bücher. Ganz neugierig so geschaut und mitten drin war ein persischer Bibel. Ich habe genommen, also man muss sich vorstellen, vor 26, 27 Jahren ein persische Bibel in eine deutsche Gemeinde, fast unmöglich, Seltenheit. Ich habe geblättert, das war persisch, habe ich wieder brav hingestellt, hingetan und am kommenden Sonntag habe ich gefragt, wem gehört das? Das ist doch persisch, das kann doch nicht hier sein. Die haben gesagt, wir wissen nicht, seit 2 Jahren ist diese Bibel hier. Wir wissen nicht, wem das gehört und wer das gebracht hat. Habe ich gefragt, ob ich mitnehmen darf und lesen darf. Die haben gesagt, ja, das kannst du mitnehmen und gezeigt, wo Neues Testament beginnt. Nicht, dass ich von Adam und Eva beginne. Und so habe ich angefangen, Islam und Christentum, Koran und Neues Testament zu vergleichen. Es brach in mir eine tiefe innere Kampf. Was ist eigentlich die Wahrheit? Wenn ich ein Namensmuslim wäre, hätte ich gesagt, naja, ich habe 25 Jahre meines Lebens umsonst gelebt. Punkt. Aber da ich ein praktizierender Muslim war, war es für mich unmöglich zuzugeben. Ich habe angefangen darin zu lesen und ich habe auch angefangen, diese Menschen, die sich Christen nannten und in dem Haus lebten, ja einige davon, unter Lupe zu nehmen, ob sie wirklich ihren Glauben ausleben. Und das war zeugnishaft. Menschen draußen, ob Muslime oder Christen, ist egal, nehmen uns unter Lupe, ob wir unsere Christsein ausleben. Und oftmals habe ich auch in meinem Dienst erlebt, dass Werke viel mehr sprechen als Worte. Also da ist es unheimlich wichtig, eine großartige Sache, wenn wir unsere Christsein ausleben. Und ich muss sagen, als Beobachter sage ich so, das fehlt in Deutschland. Leider, das fehlt. Das fehlt in Deutschland. Dass Menschen ihre Christsein ausleben, wahrnehmen und darauf auch stolz sind. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Kind Gottes. Das müssen wir noch lernen und das müssen wir weitermachen. Ich mache es ganz kurz. 4,5 Monate harte Diskussionen. Bis an einem Dienstag kam ich in diesem Haus gerade und sagte, stopp, halt, jetzt reicht mir. Weder von Christen über Christentum noch von Muslimen über Islam will kein Wort mehr hören. Gott weiß, was in meinem Herzen ist. Gott weiß, dass ich nach ihm suche, nach der Wahrheit suche. Soll er mir zeigen, welcher Weg von ihm gekommen ist und zu ihm geführt wird. Und ich habe es erlebt, wenn wir bereit sind, Wahrheit kennenzulernen, Gott ist immer bereit, uns zu zeigen, welcher Weg die Wahrheit ist. Ich habe gedacht, wenn Islam die Wahrheit ist, naja, dann kriege ich eine Bestätigung für meinen Glauben, für meine Religion. Aber wenn Islam nicht die Wahrheit ist, dann will ich was anderes kennenlernen. Und ich habe dieses Gebet weitergegeben in diesem Haus. Und einer hat gesagt, Hassan, du kannst nicht zu Gott gehen, ohne vor Jesus vorbeizugehen. Habe ich gesagt, das werde ich euch zeigen, dass ohne eure Jesus auch zu Gott kommen. So hartnäckig war ich halt. 3 Wochen später, also es gab kein Diskussions mehr. Das war Freitag 1. Juni 84, also in zwei Tagen haben wir wieder 1. Juni. Freitag, 1. Juni 84. Vormittag war ich ganz gesund, um die Mittagszeit bin so krank geworden, dass ich nicht atmen konnte. Gerade mal so essen konnte ich nicht und ich habe gedacht, was soll ich tun? Ich habe mich um 19 Uhr ins Bett gelegt. Ich dachte, ich werde ins Bett gehen, dann werde ich wieder gesund. Von 19 Uhr bis 4 Uhr morgens war ich wach, ich konnte nicht einschlafen. Und auf einmal hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach: Hassan, du sollst in Jesu Namen beten und ihm um Heilung bitten, obwohl ich allein in dem Raum war. Es wurde zweimal wiederholt. Ich dachte, gut, ich werde beten, ich werde ja nichts verlieren. Aber nur, wenn ich um 8 Uhr aufstehe und keine Spuren von Krankheit da sind, so habe ich gesagt. Hab gebetet, bin eingeschlafen und Punkt 8 Uhr, ob jemand mich richtig weckte, ja, gerüttelt hat und geweckt hat. Bin wieder wach geworden, ich konnte ganz normal atmen, ich war gesund. Und trotzdem habe ich gedacht, was war das? War es ein Traum? War es eine Vision? War es ein Eindruck oder eine Stimme? Nein, das war eine Stimme. Trotzdem habe ich gedacht, ach, das gibt es nicht, das war Zufall. Und in dem Moment kam dieselbe Stimme und sagte: Hassan, komm zu dir selbst und schau, was in deinem Herzen, in deinem Inneren passiert. Bin zu mir selbst gekommen und erfüllte mich eine tiefe Freude und Frieden in meinem Herzen, unbeschreiblich. Und an dem Tag habe ich angefangen, nochmal Johannes-Evangelium zu lesen. Mit einem ganz großen Unterschied. Jeder Wort, jeder Satz, jede Aussage, jeder Vers wurde so lebendig, so geöffnet wie noch nie zuvor. Früher habe ich auch Johannes-Evangelium gelesen. Es war wie ein Roman für mich. Mein Wissen über christlichen Glauben hat sich vermehrt, aber sonst nicht. Aber an dem Tag war jeder Vers, jede Aussage so lebendig wie noch nie zuvor. Und an dem Abend, als ich mit dem Evangelium fertig war, wusste ganz genau, dass Gott meine Frage beantwortet hat, ohne jetzt mich hineinzuschubsen, jetzt musst du Christ werden, die Entscheidung mir überlassen hat. Und an dem Tag, habe ich mich hingekniet und Jesus in meinem Herzen eingeladen. Habe ich meine Sünden bekannt gemacht vor ihm und ihm als mein Herr und Erretter in meinem Herzen eingeladen. Vor dem Übergabegebet habe ich mich wie gekleidet in einem Raum gesehen und nach dem Übergabegebet wie nackt draußen. Und auf einmal habe ich gedacht, oh, ich habe jetzt meine Geborgenheit in Islam verloren. Und erst hat Gott viel später gesagt, Hassan, du warst so gebunden in Islam, dass diese Befreiung so eigenartig für dich ausgesehen hat. Volle Freude, volle Feuer, aber auch volle Naivität habe ich am kommenden Montag versucht zu schauen in der Mensa Darmstadt, wo die Perser vorbeiliefen, um denen zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Mein Zeugnis zu erzählen, es war auch einige Unangenehmlichkeiten natürlich mit sich gehabt, so frech so etwas zu tun, aber mir war das wichtig, wie meine Landsleute wieder nach Hause gehen. Als Atheisten, als Muslim oder als Christen. Denn ich habe selbst in Deutschland die Möglichkeit bekommen, das Evangelium zu hören. Im Iran hätte ich niemals gehabt. Später durfte ich, es war Expo 85 in Berlin, in der Kongresshalle, durfte ich mein Zeugnis erzählen. Dann kam die erste Anfrage von Campus für Christus, ob ich nicht Mitarbeiter werde. Die wollten als Mitarbeiter, dann habe ich abgelehnt, da ich immer noch keine Arbeitsgenehmigung für so eine Arbeit hatte, keine Aufenthaltsgenehmigung, wäre weg, meine Aufenthaltsgenehmigung, wenn ich nicht mehr studiere, aber auch ein Wort von Gott. Und Gott hat es bestätigt und seit 86 bin ich in vollzeitlicher Dienst. Vorher, die letzten 2 Jahre, habe ich ehrenamtlich gearbeitet. Aber mir war es wichtig, wirklich die Perser, die Iraner des Evangeliums zu hören. Es ist eine schwierige Arbeit. Es ist nur, da merkt man, da ist Gottes Gnade, wenn Menschen zum Glauben kommen und das Evangelium hören. Was suchen wir und wo suchen wir? Auch für uns Christen heute heißt das, wie wichtig das ist. Nicht, dass wir vor 10, 15, 20 Jahren bei Jesus gesucht haben und heute unsere Suche irgendwo anders stattfindet, sondern ob wir heute bei Jesus suchen. Nicht gestern, was vergangen ist, nicht morgen, was noch nicht gekommen ist, sondern heute, ob wir heute bei Jesus suchen. Auch die Aussage aus Johannes 14, Vers 6 kommt plump. Die nächste Kapitel, Johannes 15, Vers 5. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Dass wir als Christen jeden Tag neu wirklich erleben und erfahren, Jesus ist mit mir, Jesus ist bei mir und darf ich mit Jesus leben und seine Allmacht in meinem Leben erfahren. Ich möchte mit uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir loben, wir preisen dich, wir danken dir für diese Gnade, die du durch Jesus Christus uns gezeigt hast, dass du unsere geistlichen Augen geöffnet hast, dass wir dich und deine Liebe zu erfahren, zu erleben, in eine persönliche Beziehung zu dir stehen und dich aber, lieber Vater, zu nennen. Herr, schenk uns, dass wir diese persönliche Beziehung zu dir nicht gleichgültig zu begegnen, zu betrachten, sondern jeden Tag neu dein Angesicht suchen. Diese persönliche Beziehung zu dir pflegen lernen. So führe und leite du uns durch deinen Heiligen Geist zu erkennen und bekennen, was du für uns heute hast. So bitte mit dich in Jesu mächtigen Namen. Amen.
Wir danken für das mächtige Zeugnis, das Jesus in dein Leben gelegt hat. Vielen Dank, Jonathan. Gott segne dich. Veränderungen gesucht, gefunden. Ich wünsche es euch. Gleich könnt ihr hier vorne, wer das gerne möchte, auch Gebetshilfe in Anspruch nehmen. Hier wird Platz sein, hier vorne. Auf jeden Fall haben wir noch Zeit, am Büchertisch mit dem Bruder Jonathan zu sprechen und auch zu sehen, was er uns anbieten kann an Büchern über Islam und Christentum. Ich lade euch ein zu einer Tasse Kaffee oder Tee, dass wir doch Gemeinschaft haben zusammen. Gott segne uns. Ich will noch einen Segensgruß sprechen. Jesus Christus segne dich durch seinen Heiligen Geist, den er uns gegeben hat, damit wir leben können in seinem Namen, in seiner Liebe und in seiner Macht. Amen.